Manchmal erscheinen die Verheißungen Gottes weit weg von unserer eigenen Lebenswirklichkeit, wir kennen unsere Schwachheit, unser Versagen und unsere Dunkelheit. Gerade dann stellt die Bibel uns Christus vor, nicht nur als hohen König, sondern als den, der in die tiefste Not seines Volkes hinabsteigt. In den Verheißungen an David, in der Rettung Zions und im Licht für Israel wird sichtbar, dass Gott auf der dunkelsten Bühne seiner Geschichte das hellste Licht seiner Gnade aufleuchten lässt. Die sicheren Gnaden Davids, Christus, der barmherzige Bund Gottes. Wenn Jesaja von den unverbrüchlichen Gnadenerweisen an David spricht, greift er tief in die Geschichte Israels hinein. David war nicht nur der große König, der Psalmendichter und Mann nach dem Herzen Gottes, sondern zugleich ein Mensch, dessen Leben schmerzhafte Brüche kennt. Ehebruch, Täuschung, der Tod eines treuen Soldaten, nichts davon wird in der Schrift beschönigt. Gerade an diesem König macht Gott sichtbar, wie zerbrechlich selbst das Beste ist, was aus dem Menschengeschlecht hervorgehen kann. Darum ist es so aufschlussreich, dass Gott ausgerechnet ihm eine Zusage gibt, die über seine eigene Treue hinausreicht. In Jesaja 55 heißt es, neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Der Bund, den Gott hier ankündigt, ist kein Vertrag auf Leistung, sondern eine Zusage, die in Gottes eigenem Herzen verankert ist. Aber, Halleluja, Gott hat noch ein anderes Attribut, die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit reicht am weitesten. Wir sind so tief unten, aber die Barmherzigkeit Gottes kann uns in unserer erbärmlichen Lage und elenden Situation erreichen. Oft sage ich in meinen Gebeten, bevor ich mit dem Wort diene, zum Herrn, wir vertrauen auf deine Barmherzigkeit. Ich wage nicht, dem Herrn zu sagen, dass wir auf seine Liebe vertrauen. Wenn ich so arm bin, bin ich nicht auf der Ebene, die der Liebe Gottes entspricht. Aber Gott kommt durch seine Barmherzigkeit bis ganz nach unten zu uns. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, dass dieser ewige Bund nicht zuerst eine Schriftrolle ist, sondern eine Person, Christus, der aus Davids Geschlecht geboren wurde, am Kreuz den tiefsten Abgrund unseres Versagens durchschritten und in der Auferstehung eine unvergängliche Existenz angetreten hat. In ihm verdichtet sich alles, was Gott David versprochen hat. Barmherzigkeit ist dabei wie der Arm Gottes, der ganz nach unten reicht, Gnade ist der Reichtum, mit dem er uns beschenkt, Liebe ist das Herz, in das er uns hineinnimmt. Barmherzigkeit findet uns dort, wo wir tatsächlich stehen, nicht dort, wo wir stehen sollten. So wird der Bund nicht von unserer Treue getragen, sondern von Gottes beharrlichem Erbarmen, das sich in Christus ein Gesicht gegeben hat. Wer sich auf ihn stützt, verlässt den schwankenden Boden eigener Frömmigkeit und stellt sich auf den festen Grund des göttlichen Wortes, dass Gott in Christus den Bund selbst ist, unverrückbar und unkündbar. Davids Geschichte und die Verheißung an ihn halten uns einen Spiegel vor. Die Tiefen, in die David fiel, liegen als Möglichkeit in jedem Menschenherzen, nicht nur bei den großen Sündern. Wenn Gott seinem Knecht nach einem so schweren Versagen nicht den Rücken kehrt, sondern seine Zusage gerade dann bekräftigt, zeigt sich, das letzte Wort Gottes über sein Volk heißt nicht Scheitern, sondern Barmherzigkeit. Darum kann jemand, der sich in Schuld, Scham oder innerer Trockenheit wiederfindet, diese Verheißung nicht nur als fernes Lehrstück lesen, sondern als zugesprochenes Leben. Die sicheren Gnaden Davids werden in Christus zu einem Ort, an dem unsere Vergangenheit nicht geleugnet, aber auch nicht mehr maßgeblich ist. Wer so auf Christus blickt, lernt Gott neu kennen, nicht als den, der eine hohe Messlatte aufstellt und uns dann beim Stolpern zuschaut, sondern als den, der sich selbst an unsere Stelle stellt und in unserem Versagen seinen Bund festmacht. Es ist eine leise, aber starke Einladung, das eigene Vertrauen zu verlagern, weg von dem, was wir irgendwann einmal für Gott getan haben, hin zu dem, was Gott in Christus für uns getan hat. Aus dieser Verlagerung wächst eine stille Zuversicht, dass Gottes Erbarmen nicht nur am Anfang unseres Glaubens stand, sondern uns durchträgt, bis er sein Werk vollendet. Und in dieser Zuversicht darf das Herz ruhiger werden, nicht, weil wir fertig wären, sondern weil der Bund in Christus fertig ist. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Wer Christus als die sicheren Gnaden Davids erkennt, beginnt die eigene Geschichte nicht mehr von den Brüchen her zu definieren, sondern von der Treue Gottes her. Die Erinnerung an Versagen verliert ihr zerstörerisches Gewicht, weil sie eingebettet wird in einen Bund, der außerhalb von uns geschlossen und in der Auferstehung Christi bestätigt wurde. Aus dieser Gewissheit erwächst eine neue Freiheit, zu bekennen, ohne zu verzweifeln, zu wachsen, ohne sich selbst zu tragen, zu lieben, ohne sich ständig beweisen zu müssen. So wird Gottes Barmherzigkeit nicht zu einem abstrakten Begriff, sondern zu einem Raum, in dem das eigene Leben neu atmen lernt. Ein Erlöser für Zion, Gottes Treue inmitten tiefster Niedrigkeit. Wenn Jeremia vom letzten König Judas, Zedekia, berichtet, verdichtet sich in seiner Person die ganze Tragik des Volkes. Der Prophet hatte ihn immer wieder gewarnt, doch Zedekia blieb verschlossen. Die Mauern Jerusalems brachen, die Stadt fiel, der König floh und wurde doch eingeholt. Vor Nebukadnezar wurden seine Söhne getötet, seine Augen geblendet, er in Ketten gelegt und nach Babel verschleppt. In dieser Szene tritt die ganze Erbärmlichkeit des Zustands zutage, das zertrümmerte Königtum, die zerstörte Stadt, ein Volk im Exil. Jesaja beschreibt dieselbe geistliche Lage, wenn er sagt, hätte der Herr der Heerscharen uns nicht einen ganz kleinen Überrest gelassen, wie Sodom wären wir, Gomorra wären wir gleich. Die Bibel verschweigt nicht, wie tief Gottes Volk sinken kann. Jeremia spricht von Zedekia, dem letzten König von Juda. Jeremia hatte ihn bis zum Äußersten gewarnt, aber er wollte nicht hören. Schließlich wurde er gefangen genommen. Nachdem Jerusalem gefallen war, versuchte er zu fliehen, doch die babylonischen Soldaten nahmen ihn gefangen und brachten ihn vor Nebukadnezar, den König von Babel. Dieser ließ seine Söhne töten, ließ ihm die Augen ausstechen, legte ihn in Ketten und führte ihn nach Babel weg. Das macht die erbärmliche Lage des Volkes des Herrn in jener Zeit deutlich. In einer solchen Lage waren sie auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Gerade in dieses Dunkel hinein ertönt die Verheißung, und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakobbruch umkehren, spricht der Herr. Der Erlöser kommt nicht zu einem Volk auf der Höhe seiner Treue, sondern zu einem Volk, das seine Unzuverlässigkeit bis zum Äußersten bewiesen hat. Dass der Erlöser dennoch für Zion kommt, ist Ausdruck einer Treue, die nicht am Verhalten Israels hängt. Gott bleibt an seine Zusage an David gebunden, auch wenn seine Nachkommen versagen. In Christus, dem Sohn Davids, hält Gott an dem fest, was er über das Haus David gesprochen hat, und führt es zu seiner wahren Bestimmung, nicht in politischer Größe, sondern in der Erlösung eines zerrütteten Volkes. Als Christus zum ersten Malachi nach Zion kam, geschah es in Niedrigkeit. Er weinte über Jerusalem, er trug seine Botschaft in die Stadt, heilte, lehrte, rief und wurde verworfen. Aus menschlicher Sicht schien damit alles verloren. Doch gerade in dieser Verwerfung führte Gott seinen Plan weiter, am Kreuz trug der Sohn Davids die Last der Untreue, nicht nur Israels, sondern des ganzen Menschengeschlechts. Wenn der Herr wiederkommt, wird er als Erlöser zu einem bußfertigen Überrest Israels erscheinen, der den Durchbohrten erkennt und seine Schuld nicht mehr verteidigt, sondern bekennt. So erweist sich, dass Gottes Treue länger atmet als die hartnäckigste Verstockung seines Volkes. Diese Weise Gottes zu handeln öffnet einen weiten Horizont. Wer sich in der Geschichte Israels wiederfindet, in Umwegen, Verirrungen, in einem Herzen, das Gottes Reden kannte und doch oft ignorierte, muss sich in dieser Geschichte nicht verlieren. Der Erlöser für Zion ist gerade der, der den Treubruch ernst nimmt und ihn doch nicht zum letzten Wort werden lässt. In dieser Spannung zwischen schonungsloser Wahrheit und unerschütterlicher Barmherzigkeit entsteht Raum für eine tiefe innere Umkehr, nicht aus Angst vor Strafe, sondern im Blick auf einen Gott, der auch im Exil die Fäden seiner Treue nicht aus der Hand gibt. Wer so Christus begegnet, entdeckt, da, wo ich mir selbst nicht mehr trauen kann, bleibt Gottes Herz mir treu. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakobbruch umkehren, spricht der Herr. Hätte der Herr der Heerscharen uns nicht einen ganz kleinen Überrest gelassen, wie Sodom wären wir, Gomorra wären wir gleich. Die Verheißung eines Erlösers für Zion macht Mut, die eigenen Abwege nicht zu verharmlosen und sie zugleich nicht absolut zu setzen. Gottes Umgang mit einem tief gefallenen Volk zeigt, dass seine Treue nicht an der Geradlinigkeit unseres Weges zerbricht. Wo Schuld nicht mehr entschuldigt, sondern vor Gott ausgesprochen wird, finden Menschen heute denselben Erlöser, den Gott seinem Volk zugesagt hat, Christus, der die Ketten der Vergangenheit nicht verharmlost, sondern sprengt. Diese Erkenntnis schenkt eine stille Hoffnung, dass selbst aus den Trümmern eines verfehlten Weges eine neue Geschichte entstehen kann, nicht als Verlängerung der alten, sondern als Ausdruck der treuen Barmherzigkeit Gottes. Das Licht für Israel, wenn Gottes Herrlichkeit aufgeht. Jesaja zeichnet ein eindringliches Bild der Weltlage, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Finsternis meint hier mehr als das Fehlen von Tageslicht. Gemeint ist eine innere Orientierungslosigkeit, das Verdrehen von Maßstäben, das Verlieren von Wahrheit und Hoffnung. In diese Finsternis hinein ertönt der Ruf, steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Licht wird nicht als abstrakte Idee beschrieben, sondern als das Aufgehen der Herrlichkeit des Herrn. Im Neuen Testament wird deutlich, dass dieses Licht Christus selbst ist, der, in dem Gott in seiner Herrlichkeit sichtbar geworden ist. Christus wird das Licht Israels sein. Bei seiner Wiederkunft wird er als Licht, als die Herrlichkeit Jehovas, über Israel aufgehen. Die ganze Erde liegt heute in Finsternis, Israel eingeschlossen. Wenn Christus jedoch als Erlöser zu Israel kommt, wird er ihr Licht sein, das sie erleuchtet, und dieses Licht ist die Herrlichkeit Gottes. Das Licht in unseren Häusern heute kommt aus Elektrizität, aber ihr Licht bei der Wiederkunft des Herrn wird die Herrlichkeit Jehovas sein. Es wird nicht das Licht der Sonne und auch kein von Menschen gemachtes Licht sein, sondern das Licht, das Gott selbst in seiner Herrlichkeit ist. Für Israel bedeutet diese Verheißung, dass der, den es zur Zeit seines ersten Kommens weitgehend nicht erkannt hat, in seiner Wiederkunft als Licht über dem Volk aufgehen wird. Wenn Christus als Erlöser zu Israel kommt, wird er nicht nur politische Veränderung bringen, sondern die tiefere Finsternis des Herzens durchbrechen. Das Licht, das dann über Zion aufgeht, ist die Gegenwart Gottes selbst, nicht das Licht der Sonne und nicht das von Menschen gemachte Licht, sondern die Herrlichkeit Jehovas. In dieser Herrlichkeit wird Israel erkennen, wer es durch alle Jahrhunderte hindurch getragen und bewahrt hat. Zugleich werden Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs ziehen. Das Licht Gottes über Israel wird zum Anziehungspunkt für die Völker. Was für Israel eine zukünftige, sichtbare Erfahrung sein wird, ist im Glauben für Menschen aus allen Nationen bereits jetzt zugänglich. Christus hat von sich gesagt, dass er das Licht der Welt ist. Wo sein Wort gehört und sein Evangelium geglaubt wird, beginnt dieses Licht innerlich aufzugehen. Es deckt auf, ohne zu vernichten, es entlarvt die Dunkelheit, ohne uns darin zu lassen. Wer im Licht Christi steht, sieht die eigene Schuld klarer, aber zugleich auch den Weg der Versöhnung deutlicher. So wird das Licht nicht zur kalten Ausleuchtung des Versagens, sondern zum wärmenden Beginn eines neuen Weges. Die Finsternis der Hoffnungslosigkeit verliert ihr Recht, weil jemand da ist, dessen Herrlichkeit stärker leuchtet als jede Nacht. In einer Zeit, in der vieles zerbricht und die Stimmen der Angst laut sind, hat die Zusage eines kommenden Lichts eine besondere Kraft. Sie lenkt den Blick weg von der Dunkelbilanz der Gegenwart hin zu dem, der sein heilsgeschichtliches Ziel nicht aus den Augen verliert. Wer sich an Christus, dem Licht, orientiert, muss die Dunkelheit weder verleugnen noch romantisieren, sondern darf sie beim Namen nennen, im Vertrauen darauf, dass sie nicht das Letzte ist. So wächst mitten in den Spannungen der Gegenwart eine stille Hoffnung, dass Gottes Herrlichkeit einmal alles durchdringen wird und dass schon jetzt Strahlen dieses kommenden Tages ins eigene Leben fallen. In diesem Licht wird der Weg nicht immer leicht, aber er wird durchsichtig, getragen von der Gewissheit, dass der, der über Israel aufgehen wird, auch über unserem Leben nicht untergehen wird. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Verheißung vom Licht für Israel lädt dazu ein, das eigene Leben nicht von den Schatten her zu deuten, sondern von dem her, der als Licht der Welt gekommen ist. Wer Christus vertrauend Raum gibt, erfährt, dass sein Licht nicht nur an den Rändern leuchtet, sondern bis in die verschlossenen Winkel des Herzens reicht, nicht um zu beschämen, sondern um frei zu machen. So wird der Alltag, bei aller Begrenztheit, zum Ort einer leisen, aber realen Hoffnung, die Dunkelheiten sind da, doch sie haben ihre Zukunft verloren, weil Gottes Herrlichkeit auf dem Weg ist, sichtbar zu werden. Herr Jesus Christus, du bist die sicheren Gnaden Davids, der treue Erlöser und das wahre Licht, das in unserer Dunkelheit aufgeht. Vor dir kommen alle unsere Abwege, unsere Schuld und unsere Schwachheit ans Licht, und doch begegnest du uns nicht mit Verwerfung, sondern mit Barmherzigkeit, Gnade und Liebe. Lass dein Erbarmen tief in unsere Herzen sinken, damit wir nicht auf uns selbst schauen, sondern auf deinen ewigen Bund, in dem du uns rechtfertigst und heiligst. Erhelle unsere Finsternis mit deinem Licht, richte die Niedergeschlagenen auf und stärke den Glauben, dass deine Treue stärker ist als jede Not. So sei dein Name verherrlicht in Israel, in deiner Gemeinde und in unserem persönlichen Leben, bis du sichtbar wiederkommst. Amen.